Hi Sophie, guten Morgen, guten Mittag. Ich freue mich, dass wir heute wieder sprechen. Und zwar geht es um das Thema Geburt, beziehungsweise die gute Geburt, was man alles vorher vielleicht mitnehmen könnte, was man sich vorher überlegen sollte. Und da ich ja jetzt aktuell schwanger bin und in 2 Monaten geht es ungefähr los, bin ich natürlich richtig im Thema drin und freue mich ganz arg, heute mit dir darüber zu sprechen.
Hi Karis, danke für die Einführung. Ja, ich freue mich auch extrem, weil, wie du schon sagst, du bist gerade hochschwanger und in 2 Monaten ist Geburtstermin. Wann genau ist dein Geburtstermin nochmal?
Der ist am 19.02.
Am 19.02., okay. Und ja, mal sehen, ob die kleine Maus bis zum 19.02. wartet. Aber deswegen finde ich es super, dass wir nochmal gemeinsam deine Liste durchgehen, ob du an alles gedacht hast. Du hast ja auch schon einen Sohn. Das heißt, du hast schon die Erfahrung durch die Geburt und auch vielleicht zu schauen, was würdest du dieses Mal auch anders machen? Ist wahrscheinlich auch noch, oder würdest du was anderes machen? Und ja, da freue ich mich, dass wir auch unseren Hörern jetzt mal so unsere wichtigsten Sachen mit an die Hand geben, was wir glauben, was wichtig ist, um eine Geburt zu haben, dass sie wirklich so eintritt, wie wir sie uns vorstellen. Also unabhängig, ob man sich die Geburt vorstellt, ne, mit Unterstützung, mit Medizin, an einem Ort, wo einfach alles geregelt ist oder wirklich die natürliche Geburt ansteuert, dass das so kommt, wie man sich vorstellt. Und ich glaube, generell ist es so, dass wir können uns alles vorstellen für die Geburt und ich glaube auch hier, dass hier die Manifestationskraft sehr stark greift, wenn du immer wieder in das Gefühl reingehst, wie möchtest du die Geburt erleben, wie möchtest du dich fühlen, wie möchtest du als Frau sie wahrnehmen, wie ist die Umgebung dabei. Nichtsdestotrotz können natürlich immer unerwartete Sachen passieren und auch da sich im Vorfeld damit anzufreunden, dass das auch okay ist, dass es dann der Weg war, wie das neue Leben zur Welt kommt. Ja, wollen wir einfach mal einsteigen. Was würdest du sagen, ist für dich so das unabdingbarste Tool, was du jetzt dir als erstes vorgenommen hast, als es darum ging, dass du jetzt dein zweites Baby bekommst?
Ja, also tatsächlich habe ich gewusst, dass es sehr schwierig ist, eine gute Hebamme zu finden. Und ich habe dann, als ich herausgefunden habe, dass ich schwanger bin, sofort nach einer Hebamme Ausschau gehalten und mich da auch informiert, welche ich gerne möchte. Und im Zuge dessen kam aber auch schon das Thema auf, dass ich eigentlich noch nicht wusste, wo ich gebären möchte, ob ich wirklich wieder ins Krankenhaus will oder ob ich vielleicht ins Geburtshaus gehe oder zu Hause. Letztendlich wird es ja eine Hausgeburt.
Ah ja, das wusste ich noch gar nicht, toll.
Und das ist halt auf jeden Fall so, dass man dann natürlich auch eine Hebamme braucht, die auch die Hausgeburt macht. Also es heißt, man muss sich mit dem Thema beschäftigen, ich würde sagen, wirklich so schnell es einfach geht, wo möchte ich gebären und welche Hebamme passt dann zu mir. Weil es gibt natürlich auch viele Hebammen, die vielleicht gar nicht zu einem passen oder die keine Hausgeburt machen. Oder vielleicht möchte man auch noch eine Doula, die dann mitkommt ins Krankenhaus. Und da ist es halt echt wichtig, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und recherchiert und auch vielleicht dorthin geht. Also ich war auch im Geburtshaus, habe mir das angeschaut und es ist auch super schön. Die Filterklinik, in der ich das erste Mal ja geboren habe, da war ich auch sehr zufrieden. Aber jetzt hatte ich mir einfach was anderes gewünscht und letztendlich hat für mich einfach dann gepasst, dass ich nirgendwo hin muss, sondern dass ich zu Hause bleiben kann. Also dass ich keinen Break habe. Und das Geburtshaus ist auch super schön und da wäre dann eine andere Hebamme zuständig gewesen. Ich habe auch mit ihr gesprochen und letztendlich mich dann für die Hausgeburt, habe dann die Hebamme kennengelernt und es hat dann auch voll gepasst. Und ja, und dann habe ich mich so entschieden, also sich direkt diese Sachen anzuschauen, ist, glaube ich, richtig gut. Und wenn man in eine Klinik möchte, dass man sich auf jeden Fall 2 raussucht und nicht nur eine und dass man auch fragt, wenn es dann soweit ist, und es losgeht, ob die gerade voll sind. Also meiner Erfahrung nach ist es auch sehr wichtig, ob die gerade einfach überlastet sind und man vielleicht lieber die andere Klinik nimmt, weil dann ist auch weniger Zeit da, es ist einfach stressiger, also das kann man sich ja vorstellen, wenn Notfälle reinkommen und so weiter. Deswegen würde ich das auch ganz wichtig anmarkern. Das ist erster Step, wenn man schwanger wird.
Absolut, weil bei der Geburt geht es ja auch vor allem darum, sich fallen zu lassen, zu öffnen, weil nur dann kannst du auch wirklich loslassen. Ich glaube, das ist so dieses, wir kommen später noch zu dem Thema Mantren, aber für mich war wirklich so das Wichtigste, lass los, weil dein Kind kann wirklich nur zu dir kommen, wenn du vertraust, dass dein Körper diesen, es ist überwältigend, jede Wehe, die kommt und auch das Gefühl, dass du gar nicht, gerade beim ersten Kind vielleicht, dass du gar nicht weißt, okay, wo stehe ich jetzt eigentlich? Wie extremer werden die Wehen noch? Und dann gibt es ja auch die verschiedensten Sachen von den Wehen her. Manche, da öffnet sich der Muttermund ganz schnell, ne? Das ist natürlich dann nochmal intensiver. Dann hast du so wie Wehenwellen oder nee, Wehenstürme oder sowas nennt sich das. Und andere wiederum haben wirklich so nach Lehrbuch Geburt, da öffnet sich der Muttermund so, wie er sich öffnen soll und die Wehen werden einfach intensiver und mit weniger Abständen. Und ich glaube, da diese Ungewissheit einfach da ist und deswegen berichten, glaube ich, auch Frauen, dass die zweite Geburt oftmals einfacher war. Ich glaube nicht, dass sie einfacher ist, weil das irgendwie weiter ausgedehnt ist oder weil das Kind irgendwie anders kommt, sondern ich glaube, die Einfachheit macht es, dass du die Sicherheit hast, dass dein Körper das schafft, weil er es einfach schon mal gemacht hat, weil wir wissen alle, alles, was wir schon mal gemacht haben, fällt uns beim zweiten, dritten Mal, vierten Mal einfacher. Und deswegen, was du angesprochen hast mit dem Ort, wirklich sich einen Ort auszuwählen, wo fühle ich mich sicher und wo bin ich auch bereit loszulassen. Und wenn der Ort ist zu Hause, dann mache es dort. Wenn der Ort ist im Geburtshaus, dann da. Und wenn der Ort in der Klinik ist, weil du für deine Sicherheit halt wirklich brauchst, dass du weißt, okay, wenn was mit deinem Kind und mit dir sein sollte, dann ist ein Arzt in einer Minute nicht mal da. Das ist natürlich zu Hause und im Geburtshaus sind die auch schnell da. Aber es dauert halt vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten. Nichtsdestotrotz ist es ja auch zu Hause und im Geburtshaus so, dass die Hebammen sehr viel Erfahrungen haben und in Kliniken ja auch immer nur die Hebammen bei Geburten dabei sind. Also wenn ein Arzt kommt, dann ist sowieso irgendwas auch in der Klinik. Also deswegen haben Hebammen oftmals sowieso die besseren Erfahrungen, was Geburten tatsächlich angeht, weil die einfach mehr Geburten machen und bei mehr Geburten dabei sind. Deswegen auch hier immer gerne den Mut nehmen, zu Hause zu gebären oder ins Geburtshaus zu gehen. Außer man möchte halt wirklich diese Sicherheit haben, dass der Arzt in sehr schneller Zeit da sein kann. Das kann er halt bei den anderen beiden Orten nicht. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, unabdingbar zu sagen, okay, hier kann ich mich öffnen und hier kann ich mein Baby begrüßen und hier fühle ich mich sicher. Und ich finde es mega, mega schön, dass du dich für eine Hausgeburt entschieden hast. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist, glaube ich, auch, dass man oftmals beim ersten Kind, also das habe ich oft gehört, dass das super mutig ist, wenn du ins Geburtshaus gehst oder zu Hause gebärst. Und Statistiken zeigen auch, dass Frauen, die das erste Mal gebären und zum Beispiel im Geburtshaus sind, oftmals sich in die Klinik verlegen lassen. Nicht, weil irgendwie Komplikationen sind, sondern weil sie einfach mit diesem, was der Körper da durchmacht, nicht klarkommen und dann doch halt eine PDA oder sowas möchten. Das ist oftmals einfach nur der Grund, warum es dann zu einer Verlegung in Ruhe nennt sich das. Das heißt, du bist noch gar nicht wirklich weit, dein Muttermund ist irgendwie ganz leicht geöffnet und dann kannst du noch ins Krankenhaus gehen und dann bist du da, kriegst du da irgendwie noch eine PDA gelegt oder so. Das ist oftmals der mehrfache Grund für eine Verlegung bei Erstgebärenden. Und ja, aber nichtsdestotrotz finde ich super schön, dass du dich für eine Hausgeburt entschieden hast und bin schon auf deinen Geburtsbericht dann gespannt.
Ja, total. Ja, also auf jeden Fall ist es wichtig, dass man sich informiert, weil auch, dass man genau sich kennt, wird man schnell panisch zum Beispiel und beim ersten Mal braucht man auch die Sicherheit, wie du gesagt hast, bevor man dann irgendwie zu Hause das macht und dann kriegt man doch Angst oder so, weil Angst ist natürlich immer der größte Feind und da kommen wir dann auch zu der Vorbereitung an sich. Die Geburtsvorbereitung an sich ist halt super wichtig. Es gibt ja so viele Dinge, die man davor erlernen kann. Und das auch, finde ich, ist so gut, wenn man das mit einer professionellen Hebamme macht, also eine Geburtsvorbereitung oder geburtsvorbereitende Hypnose, wie ich sie jetzt auch gemacht habe. Und Atemtraining zum Beispiel, dass man einfach lernt, wie funktioniert Geburt, wie geht das alles vonstatten, wo kann es ziehen. Es muss auch nicht so schmerzhaft sein. Also das ist halt, Schmerz ist auch relativ. Es ist so schwer, das auch auszudrücken, weil man möchte erstens keinem irgendwas einreden, weil bei jedem ist es anders. Also es ist total individuell. Und wenn man wirklich in Trance ist, also man geht auch automatisch oft in Trance bei einer Geburt, wenn man bei sich bleiben kann und in Ruhe ist. Also ich bin sicher, ich war schon bei der ersten Geburt in Trance und da hatte ich keinen Kurs vorher zu dem Thema gemacht, sondern nur die Atmung und die Geburtsvorbereitung. Und ich war einfach richtig in Trance und habe die Wehe sozusagen kommen lassen, hab sie gefeiert, weil das bedeutet, der Muttermund geht auf und das Kind kommt ja näher. Und was mir am meisten geholfen hat, ist das Mantra einfach, da kommen wir aber nachher noch dazu, mit jeder Wehe kommt mein Kind näher zu mir. Und das war auch in den Endphasen, weiß ich noch, dass ich daran gedacht habe und gedacht habe, beim Pressen oder eben Drücken, dass einfach das Kind bald da ist. So. Und das gibt dir so viel Kraft. Und das ist halt auch zum einen wichtig, sich vorzubereiten, diese Phasen kennenzulernen. Und ja, dann wird man das auf jeden Fall wuppen, wenn man in der Umgebung auch ist, die man sich ausgesucht hat. Und die Vorbereitung ist eben auch toll, dass man nicht überrascht wird jetzt von... Also es kann sein, es ist schmerzhaft, es muss nicht sein, es kommt einfach auf dich drauf an, wie sehr du im Vertrauen bist, glaube ich. Also umso mehr Vertrauen man hat und umso mehr auch Wissen, weil Wissen schenkt einem ja auch Vertrauen, weil man einfach das Wissen sich angeeignet hat und dann kann man auch loslassen, weil alles geht gut. Es gibt für alles eine Lösung und heutzutage würde ich jetzt mal behaupten, ist einfach, ob zu Hause oder Krankenhaus, da passiert der Frau und dem Kind eigentlich nichts mehr. Also früher war das ja mal anders. Deswegen ist eigentlich alles sicher.
Auf jeden Fall. Und du hast es gerade angesprochen, mit dass diese Wehen dich deinem Kind näher bringen. Da finde ich es auch wichtig, sich mit den verschiedenen Positionen zu beschäftigen. Also ja, es ist ja so, dass es gibt ja Positionen, dass du stehst, dass du hockst, dass du liegst, ne, dass irgendwie was mit dem Ball noch, dass du im Wasser bist. Und um einen kurzen Ausschwenker zu machen, also ich habe unsere Geburt manifestiert gehabt. Also ich wusste, als ich schwanger war, ich möchte ins Geburtshaus. Wir haben uns zwei Geburtshäuser angeschaut. Das eine ist direkt gegenüber von uns. Also es wäre theoretisch das Praktischste gewesen. Es wäre so eine Minute rüber. Und das andere ist eine Autofahrt von 8 Minuten. Und ich habe das Gegenüber einfach nicht gefühlt. Obwohl es auch ein schönes Geburtshaus war, aber ich habe die Hebamme nicht gefühlt und das Geburtshaus auch nicht. Deswegen haben wir uns für das Geburtshaus weiter weg entschieden gehabt. Und da war es so, dass wir in dem Raum waren, wo man auch gebärt, also um den Raum schon mal zu kennen. Und ich wusste auch immer, dass ich eine Wassergeburt möchte, weil ich mich im Wasser einfach super sicher fühle. Und ich bin auch zu Hause, als die Geburt losging, direkt bei uns in die Badewanne und bin dann auch dort im Geburtshaus direkt ins Wasser. Und ich war so 9 Stunden, glaube ich, im Wasser, als Tilda kam. Also die mussten dann auch Salz zuführen, weil ich bin ja aufgequollen. Aber ich konnte für mich das Wasser einfach nicht verlassen, weil es mir Halt gegeben hat. Weil ich glaube so vom, es ist auch so, wenn ich mich nicht wohlfühle, mir hilft es einfach, im Wasser zu sein. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wenn ich ohnmächtig werden würde, mich ja das Wasser auffangen würde. Und deswegen finde ich es ganz krass eigentlich, wenn Frauen zum Beispiel bei der Geburt liegen auf dem Rücken und so dann die Wehen kommen lassen. Das finde ich irgendwie so, also finde ich ganz schwierig von der natürlichen Art her. Ich finde dann dieses Hocken zum Beispiel super wichtig. Da ist es aber auch so, weil du auch gesagt hast, dass das so überwältigend ist mit den Wehen und gerade in dieser Endphase, wo du eigentlich das Gefühl hast, dir zerreißt es einfach alles einmal so, ne? Aber ich glaube, das ist auch nicht ein Schmerz. Also ich würde wirklich wehen nicht als Schmerz betiteln. Ich würde eher dieses Ungewisse, weil immer wenn meine Hebamme dann zu mir gesagt hat, es ist alles so, wie es sein soll, du machst es sehr gut, ne, dann war die nächste Wehe schon gar nicht mehr so intensiv, weil ich einfach die Gewissheit hatte, oh, okay, so muss es sein. Also ich glaube eher dieses Gefühl, ist das jetzt so richtig oder zerreißt es mir gerade so alles raus? Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, aber meine Hebamme hat unter der Geburt zu mir gesagt, meine Mama hat gesagt, eine Geburt ist wie so eine große Melone kacken. und das beschreibt's voll gut, so, weil so ist es halt auch. Und sie haben dann auch zu mir gesagt, es wäre schön, wenn ich mich im Wasser nochmal hinhocke und beide Beine aufstelle. Und Markus hat mich gehalten und ich dachte mir, ich kann die Beine nicht aufstellen, weil ich habe einfach auch keine Kraft mehr. Und da hat's mir auch wirklich geholfen zu sagen, okay, mein Kind, also wir können jetzt noch 10 Wehen haben, ne? Aber wenn ich jetzt einfach diese eine Wehe so mache, wie, ne, dass ich offen bin, dass ich mich fallen lasse, dann braucht das Köpfchen nur noch eine Wehe. Und so war es dann halt auch. Und auf einmal war halt dieses Köpfchen da, weil ich es halt einfach, dass diese krasse, also überwältigende Wehe, sage ich jetzt mal, ich habe die einfach zugelassen und dann war der Kopf da. Und da sich auch vorher mit zu beschäftigen, was sind die Positionen, die ich wählen kann, was sind neben den Orten, wo ich, sag mal, zu Hause, Geburtshaus, Krankenhaus, was habe ich da noch für Elemente dabei? Na, es gibt ja auch diese Seile und die Bälle und was möchte ich, was mein Partner macht. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig im Vorfeld zu sagen, welche Position tut mir generell gut, ne? Vielleicht auch zu schauen, was tut mir gut, wenn ich zum Beispiel meine Periode habe oder wenn ich wirklich mal so ein bisschen Ziehen im Unterleib habe, wie liege ich da vielleicht auch im Bett oder was, wie verhalte ich mich da, was bringt mir Ruhe und Geborgenheit, und anhand dessen dann einfach auszuwählen, ah, okay, so, das ist natürlich nochmal 10 Stufen mehr, was dann bei der Geburt ist, aber so dann vielleicht auch die Elemente, die in den Orten sind, dann nutzen, um so zu gebären, dass, ja, dass das für deinen Körper und für dich wirklich wohltuend ist.
Ja, das ist sehr, sehr gut. Und die Vorbereitung auch da, einfach sich ein paar Sachen zurechtzulegen, weil letztendlich weiß man natürlich nicht, was man dann wirklich in dem Moment möchte. Also ich wünsche mir zum Beispiel auch total die Wassergeburt und habe mich da jetzt richtig vorbereitet mit Blütenblättern und Duft und Farbe fürs Wasser. Das ist wow. Farbig ist, dann sieht man nicht irgendwas Komisches.
Kannst du das bitte aufzeichnen?
Ja, also ich mache auf jeden Fall auch Fotos dann davon. Und ich habe mir da so eine Bar überlegt, hinten hier an der Bar bei uns im Wohnzimmer. Die mache ich dann komplett frei und da liegt dann alles für die Geburt. Das ist natürlich super, wenn man zu Hause ist, weil das lege ich dann halt schon hin und dann bleibt es da einfach liegen und ich hänge die Zettel auf. Also wäre auch so ein für mich auf jeden Fall wichtiges To-Do und was ich auch jedem empfehlen würde, wenn man eine To-Do-Liste schreibt für die Geburt, für die Person, die dann bei dir sein wird bei der Geburt, dass sie halt auch einfach weiß, okay, ich übernehme die Organisation, ich rufe in den Kliniken an, ich frage die Fragen, die meine Frau jetzt wissen möchte, gerade wie voll die Klinik ist, ich schaue nach dem Navi natürlich, nach dem Weg, das, was zu essen mitgenommen wird, was zu trinken mitgenommen wird. Also auch die Tasche packen ist ja dann so ein Thema, was man alles mitnimmt. Und aber auch wirklich für den Partner, was er zu tun hat, konkret während der Geburt. Also ich habe das dann vorher mit Marlon besprochen gehabt und jetzt werden wir das auch nochmal so machen. Und dann liegen oder hängen die Zettel halt hier eben direkt und er kann das sich abhaken. Zum Beispiel wichtig ist, dass er die Musik steuert auch und wir so eine Art Verbindung haben durch den Atemkurs, den wir gemacht haben zu zweit, wie er zum Beispiel meine Zeichen deutet. Also wenn ich atme, das ist so ein Atemschiffchen, das ist immer dieses Ausatmen mit O. Und so, veratmet man die Wehen und er sollte halt erkennen am Ende auch, wenn die Wehe vorbei ist, dass er dann mich wieder in die Entspannung bringt, zum Beispiel, wenn die Wehe vorbei ist. Und das merkt er dann anhand von meiner Atmung und das hat er dann sozusagen im Kurs gelernt. Und dann haben wir auf den Zettel geschrieben, Zum Beispiel, dass er dann eben meinen Rücken massiert, meine Hände versucht zu kneten, dass ich mich dann auch entspannen kann, weil wenn man dann auch abgedriftet ist, man ist ja wirklich so in Trance, hört die Musik, und dann muss man sich aber in den Wehenpausen auch einfach entspannen, dass der Körper wieder neue Kraft tankt und dann wieder die neue Wehe eben kommen lassen. Und wie du gesagt hast, es ist wirklich so krass, was der Kopf ausmacht an den Schmerzen, dass es viel weniger sind, wenn man die Wehe zulässt und sie einfach kommen lässt. Und wenn man halt weiß, dass es alles gerade ganz normal ist, was passiert, dann ist es auch viel leichter. Und ja, also die Liste, da würden wir euch auf jeden Fall hier auch mal alles aufschreiben, was man da so braucht oder was wir gut finden.
Also du meinst für die Liste mit dem, für den Partner sozusagen?
Ja, genau.
Ja, das ist auch voll schön, wenn du, also dass der Marlon halt auch dafür offen ist, ne, dass er sagt, okay, ich kann letztendlich nicht viel während der Geburt machen, aber letztendlich kann er halt schon viel machen, ne? Und jetzt nicht nur das mit dem Atmen ist, aber ihr habt auch noch ein Kind zu Hause. Das heißt, ihr müsst ja auch schauen, was passiert mit eurem Sohn zu der Zeit. Dass da einfach jeder weiß, was zu tun ist. Das hilft elementar, ja. Stimmt.
Genau, und die Musikwünsche, also die Spotify-Listen und so weiter, also dass der Mann das halt alles hat. Dann die Wehen tracken, finde ich richtig wichtig, dass der Mann das macht, mit der App zum Beispiel. Da haben wir die Philips-App Schwangerschaft, da kann man einfach die Wehen, ich habe da sogar die alten Wehen gefunden.
Ach, wie cool.
Voll witzig, die sind da noch drin und da sieht man dann auch am Ende richtig die Abstände und da wusste Marlon dann, okay, also jetzt müssen wir los und ich muss mich dann gar nicht irgendwie damit beschäftigen, weil der Kopf sollte wirklich aus sein. Weil sonst ist man einfach nicht im Unterbewusstsein, sondern man ist präsent und dann kommt auch die Angst. Das ist ja alles auch selbst projiziert von Menschen und deswegen ist super.
Voll. Es klingt richtig, also ist eure Vorbereitung klingt richtig nach so einer schönen Geburt, wo ich gern dabei wäre.
Ja, voll. Kann ich ja was dokumentieren.
Voll, weil ich finde, so Geburten sind so, also es wird halt Leben geboren und es wird so viel Angst auch irgendwie geschnürt um Geburten. Also natürlich auch die ganzen Vorsorgen, dass dein Kind gesund ist, das ist ja einmal eine ganz natürliche Angst, die man hat und auch die Angst vor der Geburt, was weil einfach auch so viel rumkursiert von Geburten, wo halt die sehr schmerzhaft waren oder wo Fremdeingriffe waren oder wo es dann sowas kam, was man eben vielleicht nicht wollte. Und da können wir auch vielleicht schon den nächsten Punkt schnüren, dass wenn du dann deinen Ort hast, ne, die Elemente da irgendwie mit drin hast, deine Tasche gepackt hast, das für deinen Partner alles organisiert hast, dass du dann auch mit deinen Geburtshelferchen, also ob das jetzt die Hebamme ist zu Hause oder die Hebamme in der Klinik, mit denen besprichst, was möchtest du. Es ist auch in der Klinik so, dass du die Hebamme nicht kennst, außer es ist zufälligerweise die Hebamme da, die du auch kennengelernt hast in der Klinik, soweit ich das weiß, dass du auch da sagst, was möchtest du und was möchtest du nicht. Und da kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte Schmerzmittel, ich möchte keine Schmerzmittel oder ich möchte in die Badewanne, ich möchte nicht in die Badewanne. Da kannst du auch, glaube ich, auch in der Klinik, ich weiß, ist jetzt, musst du vielleicht sagen, wie es in der Klinik war, aber ich weiß jetzt nur, das Vorgespräch, dieses Geburtsvorgespräch im Geburtshaus, da konnte ich alle meine Wünsche äußern, da konnte ich auch sagen, ne, ob ich es hell oder dunkel möchte. Für mich war einfach nur wichtig, dass ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall in die Badewanne. Da wird aber auch oft gesagt, dass es sein kann, dass du dich gar nicht nach Badewanne fühlst. So, ne? Also es ist auch oft so, dass ganz wenige Geburten, die im Wasser stattfinden sollten, tatsächlich im Wasser stattfinden, weil dann die Frau doch irgendwie sagt, oh, das ist mir alles gerade zu heiß oder keine Ahnung was. Das Problem, was ich gesehen habe im Wasser, war eigentlich nur, dass das Wasser natürlich irgendwann kalt wird und immer, wenn sie warmes Wasser nachgelegt haben, das einfach dann eine Wehe ausgelöst hat. Das heißt, ich hatte die Pausen mal in Kürze, deswegen habe ich dann lieber dieses lauwarme Wasser ertragen, als am Ende dann gar keine Wehenpausen mehr zu haben. Aber da einfach auch zu besprechen, ne, möchtest du eine Sauglocke, möchtest du, wann möchtest du den Kaiserschnitt? Ich glaube, das kann man alles vorher besprechen, Erzähl mal, wie das Geburtsvorgespräch vielleicht in der Klinik war, weil ich weiß, dass, also ich hatte keins, deswegen.
Ja, klar. Also in der Klinik, ich war in der Filterklinik, die ist auch eine anthroposophische, also eher alternativere Klinik, die zum Beispiel eine sehr geringe Kaiserschnittrate haben, weil sie halt auch einfach erstmal versuchen, das anders zu lösen. Und sie achten halt schon darauf, dass eben nicht so viel Schmerzmittel und PDA und so weiter alles gelegt wird, wenn es jetzt nicht ausdrücklich der Wunsch auch ist. Sie reiben es einem nicht unter die Nase, so kann man es vielleicht ausdrücken. Und dadurch sind auch die Probleme im Anschluss halt geringer. Weil oft ist es halt auch so, also genau, das rede ich gleich. Auf jeden Fall, ich habe mit der Hebamme gesprochen von der Filterklinik. Da kann man vorher ein Vorgespräch ausmachen und dann legt sie auch eine Kartei an. Und wenn man dann in die Klinik geht, dann steht da auch wirklich schon drauf, was man sich halt wünscht. Zum Beispiel habe ich mir keine PDA gewünscht, das stand dann auch drauf, dass ich halt ohne Schmerzmittel das machen möchte und was mir wichtig ist. Und genau, entweder ist es dann zufälligerweise diese Hebamme, die dann auch bei der Geburt dabei ist. Das war bei mir tatsächlich der Fall. Aber natürlich kann es auch einer der anderen Hebammen sein, die dann letztendlich dabei ist. Das weiß man halt einfach absolut nicht. Oder man geht doch vielleicht in die andere Klinik, deswegen auf jeden Fall in zwei Kliniken Gespräche führen, würde ich sagen. Und man kann auch auf jeden Fall ausdrücklich sagen, dass man einen Pool möchte. Es kann natürlich sein, wenn es irgendwie blöd läuft, dass der halt nicht frei ist. Es gibt verschiedene Kliniken mit verschiedenen vielen Zimmern und Pools, aber in der Filterklinik sind die sehr gut ausgestattet. Ich glaube, die haben 7 Zimmer, aber ich bin mir nicht sicher. Und in mehreren sind Pools drin, aber in manchen halt auch nicht.
Hast du jetzt für zu
Also, das ist ein
Hause,
Pool.
hast du jetzt so einen Geburtspool dir ausgeliehen oder gehst du in die Badewanne?
Also wir haben so eine Eckbadewanne und sie meinte, es wäre für die Geburt völlig ausreichend. Also wenn ich aber jetzt die ganze Geburt drin sein möchte, also diese ganzen, je nachdem wie lange es dauert, ist es vielleicht ein bisschen zu unkomfortabel. Aber sie hätte auch einen, also das kann man dann mit alles organisieren. Und wir haben dann auch ein Gespräch. Und zu den Schmerzmitteln an sich ist es halt auch immer so, dass wenn man in der Klinik ist und es dann halt auch immer in die Endphasen geht, glaube ich schon, dass dann irgendwie man schnell dazu geneigt ist zu sagen, ich möchte irgendwie Schmerzmittel, gib mir irgendwas. Vielleicht, wenn man einfach dann nicht so bei sich ist und man weiß dann ja auch, hier gibt es alles und dann geht man auch wieder nach außen so vielleicht. Deswegen ist es schon gut, wenn man sich das vorher auch festlegt und auch dem Partner mitteilt, dass er auch sagt, nee, so machen wir das, da, 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 sprechen Sie mich an, nicht meine Frau. Und die PDA
Die
kann
ist
ja
gerade nicht
sowieso
mehr bei
auch.
Sinn. Ich weiß nicht mehr, was sie
Ja,
will.
lass sie einfach. Ja, ist dann schon vielleicht so. Aber natürlich, klar, wenn man das dann verlangt als Frau. Also manche Sachen gehen ja auch nicht, aber die PDA ist dann ja wirklich so, dass eben ja, eine Lähmung stattfindet und man darf halt nie vergessen, dass es auch alles auf das Kind sich überträgt. Auch die Opiate, die gehen auch über die Plazenta direkt zum Kind und man lähmt damit auch das Kind. Und das Problem ist halt dabei, dass man natürlich dann in dem Fall weniger Schmerzen hat, man sich entspannen kann. Manchmal ist es vielleicht nötig, weil die Frau einfach keine Kraft mehr hat. Dann braucht die eine Ruhepause. Und genau, aber immer im Hinterkopf behalten, alles hat auch einen Haken, weil wenn das Kind auch gelähmt ist und das dann auch langsamer zum Beispiel durchs Becken gleitet, weil es selber nicht mehr die Kraft hat, dann zieht sich die Geburt ja auch. Also, und dann kommt da manchmal halt doch vielleicht die Sauglocke eher zum Einsatz. Bei der PDA auch, weil man einfach den Druck, den man unter den normalen Wehen ohne Schmerzmittel nicht ausüben kann, wie den Druck, den man ausübt mit der PDA. Also es ist einfach ein Unterschied, die Kraft, die da entsteht, glaube ich. Und dann zieht es sich halt eher und vielleicht kommen dann die Hilfsmittel dann noch, die man eigentlich nicht möchte. Und dass man das so ein bisschen vielleicht ein Gedankenspiel einfach macht.
Ja, und dazu vielleicht auch zu sagen, also Frauen gebären schon seit ganz vielen Jahrtausenden von Jahren und früher gab es all das gar nicht. Und ich denke, dass wie bei allen Sachen, was die Medizin einfach angeht, es wichtig ist zu schauen. Also eine gesunde Frau, die ein gesundes Becken hat, wo es im Vorfeld keine Komplikationen gibt. Ne? Du hast ja auch die verschiedenen Ultraschalluntersuchungen. Auch da einfach immer schauen, dass es nicht, vielleicht nicht zu viele sind, weil auch die Ultraschallstrahlen ja Auswirkungen schon auf dein Kind haben. Aber wenn diese ganzen Untersuchungen gesund sind und auch deine Hebamme dich sieht, die gucken dich ja auch vorher an und die gucken dich ja auch unter der Geburt an. Also wie weit ist dein Mutterwund offen? Die tasten dich ab. In der Klinik können sie ja die Herztöne des Kindes sowieso die ganze Zeit nehmen, indem sie da diese Sachen dran machen. Im Geburtshaus und auch bei der Hausgeburt ist es so, dass sie die Herztöne nur alle, also je nachdem, wo du gerade bist in der Geburt, das können die dann auch nehmen durch so ein Holz, ach, durch so ein Handgerät, wo sie einfach nur kurz das hören können, dass das Herz des Kindes richtig schlägt. Und da, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Einfach nur eine gesunde Frau, wo vorher alles gut ist, wo das Kind gesund ist, also was man von außen sehen kann, schafft eine Geburt ohne Hilfsmittel, also ohne PDA oder Sauglocke. Und es ist auch wirklich so, ich glaube, so PDA und Sauglocke sind so dieses Typische, was man oft hört, dass das zum Einsatz kam. Mhm. Bei der Sauglocke ist es auch oft so, dass wenn die Endphase der Geburt ist, wo man oft in der Klinik sagt, zum Beispiel, okay, jetzt hat die Frau keine Kraft mehr, dass es ganz natürlich ist, dass die Frau nochmal, bevor diese dollen Austreibungswehen kommen, nochmal keine Kraft hat, um Kraft zu tanken, um diese Austreibungswehen eben zu überstehen. Ich habe jetzt gerade kein schöneres Wort als überstehen, aber auszuhalten, also damit dein Körper da durchgehen kann. Also es ist ganz natürlich, dass es nochmal eine Phase gibt, wo du nochmal vielleicht erschöpfter bist und dann aber nochmal diese krasse Power der Frau auch tatsächlich da ist, wo dann diese Austreibungswehen kommen. Und das kann man auch gut, glaube ich, im Vorgespräch einfach sagen, ich möchte, wenn die Herztöne meines Kindes gut sind, ne, wenn das, also weil oftmals ist es so, dass die dann sagen, das Kind hängt da irgendwie im Geburtskanal und es müsste jetzt kommen, aber du kriegst vielleicht gerade keine Wehen, da wirklich zu sagen, wenn das Herz gut ist, ne, also für das Kindes, das heißt, es schlägt, dann muss auch noch nicht die Sauglocke kommen. Ich glaube, kritisch ist es wirklich erst, wenn die Herztöne unregelmäßig wären, wo man wirklich sagt, okay, das Kind muss jetzt kommen, weil es hat sonst, ist sonst nicht mehr mit dem Sauerstoff versorgt, also es kriegt gerade kein Herz, schlägt nicht mehr, etc., dass man auch da im Vorfeld einfach sagt, okay, ich möchte wirklich erst, wenn es ein medizinischer Notfall ist, dass da eingegriffen wird, weil ich glaube, dann ist es auch einfach wichtig, dass sobald es um die Gesundheit der Mama oder des Kindes geht, wo wenn eine Hebamme sagt, oh, das sieht jetzt kritisch aus und die haben jetzt wirklich schon sehr viele Geburten, dass sie das gut einschätzen können, dann tatsächlich, dass die Sauglocke kommt zum Beispiel, aber nicht, wenn es heißt, okay, du hast jetzt gerade keine Kraft mehr und schaffst es nicht, da kannst du ja zum Beispiel im Vorfeld sagen, ich möchte gern die Zeit auch haben, um mir die Kraft zu tanken.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon mal auch ein guter Punkt, der auf den Zettel drauf könnte. Für die Doula oder den Mann oder den Partner, Partnerin, dass einfach nochmal alles schwarz auf weiß steht und man nichts jetzt irgendwie untergejubelt bekommt. Ja. Ja, das ist echt so. Und ich habe auch, also von dem, was wir jetzt packen sollten, vielleicht könnten wir nochmal die Tasche, die man packen kann, wenn man nicht zu Hause ist oder was man sich halt hinrichtet, wie ich jetzt hier in meiner Bar, sind eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube, man sollte auch nicht zu viel mitschleppen. Es ist auch die Frage, wenn man zum Beispiel im Geburtshaus ist, geht man ja eigentlich danach nach Hause, soweit ich weiß. Hausgeburt ist sowieso zu Hause und in der Klinik kann man eben je nachdem, ne, also je nachdem, wie die Geburt verlaufen ist, ich glaube, je nachdem, ob man ein Familienzimmer bekommen hat, wenn man das möchte. Zum Beispiel, wir haben gesagt, wir wollen ein Familienzimmer. Man kann es aber nicht reservieren, weil man ja nicht weiß, wann das Kind auf die Welt kommt. Bedeutet, man kriegt halt eins oder nicht. Und wir haben eins bekommen, deswegen sind wir dort geblieben. Ich glaube, 2 Nächte. Hätten wir keins bekommen, hätte ich gesagt, dass ich nach Hause möchte. Also, dass man sich da einfach überlegt, auch mit dem Partner, was passt jetzt zu einem. Hat man vielleicht auch Kinder zu Hause oder nicht? Das erste oder zweite Kind oder so weiter. Und was ich ganz wichtig fand, tatsächlich, ein Lippenbalsam. Das war wirklich wichtig, weil meine Lippen und halt also Wasser mit einem Röhrchen, weil Röhrchen hatten die jetzt dort auch nicht, dass man einfach während der Geburt trinken kann und dass der Partner und Partnerin einfach auch das anbietet und man nicht danach fragen muss, nach dem Lippenbalsam und nach dem Wasser. Weil ich habe halt wirklich immer geatmet durch den Mund und der wird dann einfach trocken.
Ja, auf jeden Fall.
Also, das habe ich hier mal auch direkt aufgeschrieben.
Ein Lippenbalsam ganz oben auf der Liste.
Und ich habe auch, also was ich sehr wichtig fand, ist, dass man eine Popodusche hat. Mit am besten einem natürlichen Hydrolat. Das kann man sich auch bestellen. Also ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt Popoduschen. Weil halt einfach nach der Geburt das unten sehr gereizt ist und ich fand es dann total angenehm eben mit lauwarmem Wasser und dann habe ich Lavendelhydrolat reingefüllt und mit Wasser vermischt und das dann einfach immer nach dem Toilettengang nach der Geburt auch schon in der Klinik angewendet und es war einfach so schön. Statt mit Papier oder so, das ist dann so rau. Und
ja, das stimmt. Vielleicht können wir,
ich find's auch hygienisch.
Vielleicht können wir an der Stelle noch sagen, dass also für Erstgebärende, die das vielleicht noch gar nicht wissen, also du hast ja die Geburt, wo dein Kind kommt und danach kommt so ein 20 Minuten, eine halbe Stunde später noch die Plazenta raus. Das heißt, da hast du auch nochmal, also einfach, dass wir sagen, dass ne, dein Kind ist immer noch mit der Nabelschnur an der Plazenta dran. Und dann so, je nachdem, manchmal kommt sie, glaube ich, auch schneller, ne, aber so 30 Minuten, 20 Minuten später ist sie auf jeden Fall da. Und da hast du auch nochmal ganz leichte Wehen. Und einfach nochmal, je nachdem, wie intensiv deine Wehen waren, kann es sein, dass dein Körper nach wie vor so ein paar Wehen durchlebt, auch nach der Geburt, aber die sind natürlich gar nicht mehr intensiv im Vergleich zu dem, was halt bei der Austreibungsphase ist. Also einfach nur das vielleicht an der Stelle, weil du gerade sagst, nach der Geburt die Popodusche und so. Nach der Geburt ist wirklich erst, wenn auch die Plazenta da ist.
Ja, das stimmt.
Und da, genau, also, sorry, ich wollte das jetzt nicht unterbrechen, aber einfach nur, dass man das, bei mir war das zum Beispiel nicht bewusst. Ich wusste nicht, dass, also ich dachte, das Kind kommt und dann ist das Kind da. Also ich wusste es vor der Geburt natürlich, aber beim Geburtsvorbereitungskurs habe ich erst eigentlich erfahren, dass ja noch die Plazenta danach geboren wird. Also es war mir irgendwie nicht so klar, weil ich mich auch nicht so damit beschäftigt habe.
Das ist echt wichtig. Das stimmt, das hast du echt recht, weil ich war ein bisschen überwältigt auch davon, tatsächlich, weil ich einfach nicht gerechnet habe damit, dass nach dem Baby ich dann nochmal Wehen veratmen muss und ich war auch einfach nicht mehr darauf vorbereitet und hatte dann auch einfach, ja, für mich war das dann fertig. Und auf einmal musste ich dann nochmal Wehen veratmen und ich bin damit dann nicht mehr so gut hinterhergekommen und hatte dann einfach Probleme tatsächlich, die Wehen nochmal durchzustehen. So. Und ja, also das ist schon echt gut, wenn man sich darauf noch vorbereitet. Das ist natürlich auch wieder viel einfacher, wenn man weiß, was auf einen zukommt und dann tut es auch viel weniger weh. Also ich bin überzeugt, dass das jetzt anders wird. Genau. Ja, und dass man der auch Zeit gibt, der Plazenta, weil es gibt auch Fälle, bei denen das wirklich lange dauert, bis sie kommt. Und im Krankenhaus ist es halt auch so, dass dann eher mal geschaut wird, dass das jetzt schnell fertig ist. Im Geburtshaus und zu Hause lässt man sich da vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Zeit, wenn sie halt einfach kommen soll, dann wird sie geboren. Bei manchen sehr schnell, bei manchen, ich habe auch schon gehört, stundenlang, dass es auch nicht schlimm ist, aber es ist halt unterschiedlich.
Ja, ja. Ja. Wenn wir nochmal jetzt zu der Geburtstasche gehen oder was du dir jetzt hingerichtet hast, was hast du dir noch alles so gerade hingelegt gehabt?
Genau, ich habe dann, also ich habe es ja noch gar nicht hingerichtet, aber es steht mal
auf dem Zettel, ist auch gut.
Genau, und zwar meine Duftsachen, die ich jetzt zu Hause habe. Also ich finde Duft als Anker wirklich richtig schön. Ich habe mir da Rosenweihrauch ausgesucht und verbinde damit einfach eine positive Geburt, Entspannung. Ich mache auch schon vorher damit meine Meditationen, dass ich das dann auch rieche, während ich eben diese Glaubenssätze spreche und die Meditation und einfach mich auf die Geburt einlasse und vor allem auch bildlich, das kann man natürlich nicht packen, wobei man kann es auch malen. sich vorzustellen, wie der Muttermund sich öffnet und wie das alles funktioniert, dass man immer diese positiven Bilder einfach im Kopf hat mit diesem Duft. Und da wird man mit dem Duft dann wieder dran erinnert. Und ich weiß jetzt nicht, wie das ist im Krankenhaus. Da dürfte man wahrscheinlich jetzt keine Kerze mitbringen. Da müsste man dann vielleicht so ein Befeuchter, muss man
vielleicht
fragen.
Vielleicht ein Diffuser oder so?
Genau, dass man da dann so Rosen oder Lavendelhydrolat oder irgendwas reinmacht. Ja. Weil Kerzen sind, glaube ich, verboten. Wegen der.
Ja, wahrscheinlich Gefahr. Schon.
Das geht dann nur zu Hause oder im Geburtshaus. Genau, also der Duft als Anker, den würde ich auf jeden Fall auch mit einpacken. Und dann ist natürlich auch noch so dann die Frage, wie lange man Zeit dort verbringt. Natürlich Kleidung fürs Baby, Kleidung für den Partner, Kleidung für einen selber. Alltägliche Sachen, wie wenn man halt ein Wochenende ins Hotel geht. Also die Sachen, Zahnbürste und so weiter, das zählen wir jetzt, glaube ich, nicht auf, wie so ein Wochenendtrip. Und natürlich bequem. Und ich fand es auch richtig schön und wichtig, ein schönes Outfit für die Geburt zu haben. Weil es ist halt wirklich was festlich. Also ein Kind kommt zur Welt und ich habe jetzt nichts also ultra schickes oder so. Es soll ja also total bequem sein, aber ich hatte einfach ein schönes Kleid an. Und vielleicht ziehe ich das jetzt auch wieder an, weil es mich einfach daran erinnert. Und ja, das habe ich auch dabei. Und natürlich vor Ort einen Bademantel habe ich mir besorgt, um dann auch auf die Toilette zu gehen, wenn man aus dem Zimmer raus muss, um einfach einen schönen Bademantel zu haben und ansonsten eben in so einem Nachthemdchen zu sein oder sowas.
Sich wohl zu fühlen. Nee, ich erinnere mich auch an deinen ersten Geburtsbericht. Ich habe den damals gehört auf Instagram. Hatten wir ja den Podcast noch nicht, da hast du gesagt. Und ich habe mir noch dann schön meine Haare geflochten. Das weiß ich noch.
Ja.
Und ich habe ihn mir angehört, bevor unsere Tochter kam. Ja, genau. Oh, und dann habe ich nämlich tatsächlich auch meine Haare geflochten.
Oh, wie schön. Ja, das fand ich richtig toll zu Hause noch. Also Haare flechten, sich wohlfühlen, sich schön fühlen. Dann kann man auch loslassen, weil es ist ja auch ein sehr intimer Akt und da muss man ja jetzt auch nicht irgendwie einen Lumpen anziehen und irgendwie so einen ganz kreuzwilden Dutt haben. Man kann das ja einfach ein bisschen schön machen und auch eine Pflege für die Haut zwischendurch, ein bisschen Tonic aufsprühen.
Voll. Und was auch vielleicht, und, sprich gern.
Ja, ich hatte eigentlich nur noch gedacht, dass wir die Periodenunterwäsche und Boxershorts vielleicht, Still-BH, die Still-Pads und eben die Popodusche mit einem Hydrolat. Ich glaube, sonst hast du sicher noch einiges.
Ja, ich glaube, was halt noch gut ist, wenn du nicht so der Typ bist, der irgendwie zwischendurch einem Brot essen kann. da gibt es ja diese für Kinder diese Quetschis. Gibt es überall im DM, im Biomarkt, überall. Und damit kriegst du halt, also wichtig ist halt wirklich, dass du selbst, auch wenn du trinken vergisst, ne? Also sag dir immer alles, was du zu dir nimmst und was du trinkst, ne? Dass du das, du tust das nicht für dich in dem Moment, sondern du tust das für dein Kind. Ich bin echt auch so, dass ich am liebsten gar nicht trinken würde und nichts essen würde. Aber mir hat wirklich das geholfen, dass wenn ich keine Energie mehr habe, dann ist das schlecht für das Kind und dann ist das irgendwie so ein Mama-Instinkt, glaube ich, dass du dann irgendwie dir diesen Quetschi noch oder irgendwas, was du halt magst und das ist irgendwie Frucht, ne, das geht schnell ins Blutzucker, also ne, es geht einfach schnell in dein Blut rein, da ist ja ganz viel Fruchtzucker drin und so und dann hast du halt automatisch wieder Energie. Du kannst natürlich auch eine Cola trinken oder so, aber da ist halt die Frage, wie das ist mit dem Sprudel und also wenn du sonst keine Cola trinkst, würde ich das halt in dem Moment auch nicht trinken, aber ich glaube einfach was gucken, was dir halt unter der Geburt, also das kannst du dann in die Geburtstasche mitpacken, Energie gibt und ich hatte halt diese Quetschis dabei. Ich dachte mir in dem Moment, was habe ich da für eklige Geschmäcker gekauft, so, obwohl das, also ne, das waren eigentlich, also es war irgendwie Apfel, Banane, Birne, rote Beete, also eigentlich was total Leckeres, aber in der Geburt dachte ich so, was habe ich denn da gekauft? Also ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Keine Ahnung, ich habe es trotzdem irgendwie zu mir genommen. Also einfach an die Verpflegung denken was Getränke und Essen angeht, weil du brauchst die Energie natürlich, wenn du abends, irgendwie, wenn die Geburt abends beginnt und du noch das die Möglichkeit hast, Abendbrot zu essen, dann tu auch das. Deswegen, das ist, glaube ich, noch wichtig zu sagen, wenn es jetzt um Geburtstasche geht, einfach da auch Ernährung irgendwie mit reinzupacken. Aber sonst die Sachen, die du aufgezählt hast, da gehe ich voll mit, weil ich glaube, wichtig ist, dass es eigentlich nicht viel für die, oder nicht eigentlich, es braucht nicht viel für eine schöne Geburt. Es braucht vor allem, was du gesagt hast, sich einzulassen, Atmung, bestenfalls jemanden an deiner Seite, dem du vertraust, ob das jetzt dein Partner ist, deine Mama ist, ne, was auch immer für Familienverhältnisse sind, dass jemand bei dir ist. Wenn du alleine sein möchtest, dann sei er auch alleine, ne? Also es kann ja auch sein, dass sich jemand alleine wohlfühlt, dann nur mit der Hebamme oder so, auch sehr gut. Und sonst alles, was, und halt danach irgendwie, dass dein Kind tatsächlich bei dir auf der nackten Brust liegt und am besten gleich sofort mal andockt, wenn du dein Kind dann stillen möchtest. Dass auch der Milchfluss dann direkt da ist und der ist auf jeden Fall da, sobald dein Körper die Nähe zum Kind hat, also wirklich die nackte Nähe. Ich glaube, da ist es einfach dann eher wichtig, in die Tasche einzupacken, dass man sich danach ganz viel Zeit nimmt für das Kind und wirklich Nähe hat und ganz viel Ruhe und Geborgenheit, weil das ist das, was dein Kind eigentlich dann die ganze Zeit danach vor allem braucht. Das haben wir ja schon in unserer Folge auch gesagt, was braucht, also so Erstausstattung. Aber jetzt, wenn es um Geburt und Wochenbett geht, das ist vor allem das Wichtige, dass du da ganz viel Zeit, Nähe und Geborgenheit in deiner Geburtstasche hast. und alles andere ist irgendwie nice to have, aber nicht must have.
Nicht wichtig. Ja, mir fällt gerade noch ein, es gibt noch so ein paar Dokumente, wie zum Beispiel den Mutterpass und den Ausweis und die Versicherungskarte, die man gegebenenfalls im Krankenhaus unbedingt braucht. Also das würde ich auch hinrichten. Falls man noch irgendwas ausfüllen muss vorher oder so, dann ist es auch richtig gut, wenn man das schon dabei hat und man dann nicht irgendwas noch holen muss. Und mit dem
Ja,
Wochenbett
ganz kurz
im
ergänzend
Anschluss.
dazu, wenn ihr seid
Ja.
ja verheiratet, wir sind nicht verheiratet. Wenn ihr nicht verheiratet seid, ist es auch super wichtig, dass du die Vaterschaftsanerkennung des Vaters mit dabei hast. Ja.
Ja, genau, das war bei uns auch beim
Ja,
ersten
genau,
Mal.
weil das ist, finde ich zwar krass, aber ja, das ist wichtig, weil sonst kann dein Partner nämlich, glaube ich, gar nicht mit rein. Also weiß ich gar nicht, wie das dann ist. Aber ja,
Ja, ich
das
glaube,
ist
da war
wichtig.
auf jeden Fall
Ja.
informieren darüber.
Genau.
Ja, sehr gut. Es gibt bestimmt noch andere Sachen, also check die Liste nochmal mit anderen Listen. Aber ja, das ist jetzt mal
Ja,
unsere
du wolltest noch was zum
coole
Wochenbett
Liste.
sagen?
Ja, das Wochenbett ist auch so ein Thema. Ich finde, ich habe mich damit in der ersten Schwangerschaft und Geburt dann nicht so gut informiert vielleicht. Also Thema Essen. Man sollte sich überlegen, wie man sich verpflegt, finde ich, im Wochenbett, weil es ja total wichtig ist, dass man da richtig viel Vitamine, Mineralstoffe, gesunde Ernährung und so weiter, dass man das halt alles auch zu sich nimmt, weil das geht natürlich in die Muttermilch und ins Kind. Und viele Frauen haben auch dann nach dem Stillen und so weiter eben mit Haarausfall und sowas zu kämpfen, weil einfach die Werte schon absacken und dass man da sich ein bisschen drauf vorbereitet, was man denn alles da haben sollte oder sich so Lunchpakete zum Beispiel vorkocht oder Sachen einfriert oder was bestellt von verschiedenen Kochboxen, das finde ich auch, oder Gläser, die man, gesunde Biogläser, die frisch gekocht sind, die man einfach dann erwärmen kann oder dass die Familie was vorbeibringt, einmal die Woche irgendwie jeder was kocht oder der Mann was kocht, die Nachbarin und so weiter, weil ich finde echt toll, wenn man sich die Zeit nimmt, in den ersten Wochen einfach zu liegen, Bonding zu betreiben, nacktes Kind mit nackter Brust, kuscheln und nicht so viel aufstehen, dass es alles heilen kann. Und auch da die Nachwehen hatte ich, hat mir keiner gesagt. Ich dachte wirklich, jetzt ist was passiert, weil ich ins Krankenhaus, also ich muss ins Krankenhaus, weil ich habe Verschmerzen, vielleicht ist Gebärmutter zurückgeblieben in mir. Voll schlimm, das ist doch früher bei den Frauen passiert, dann sind die gestorben und so, habe ich dann gedacht. was man da immer gleich für negative Sachen da in seinem Kopf. Also alles ist gut, das sind einfach nur Nachwehen und die sind schon wie Wehen und sollte man auch so als solche betrachten und dann eben auch die Hilfsmittel dazu nehmen, wie die Atmung wieder oder das TENS-Gerät, was ich auch benutzt habe. Und Wärme, was einem halt gut tut, Badewanne bei dir, dass man die nicht vergisst, die sind aber super, weil dann geht alles wieder
Ah, du hattest im Wochenbett noch
zurück.
Nachwehen.
Ja.
Das wusste ich auch nicht, dass es das gibt.
Ja, ich hatte das. Also im Wochenbett, also ein paar Tage nach der Geburt, hatte ich dann die Nachwehen zu Hause. Ja, und bin total erschrocken, was das jetzt ist.
Wow, wusste ich auch nicht. Spannend.
Ja, also das ist so alles gut. Da kann man ja mit der Hebamme auch sprechen. Und wenn man weiß, dass da vielleicht noch was kommt, dann ist es auch gar nicht schlimm. Es war halt einfach wieder nur dieses Ungewisse, mitten in der Nacht von irgendwelchen komischen Schmerzen geweckt zu werden, die man nicht zuordnen
Ja,
kann.
vielleicht an dem Punkt noch
Genau.
der letzte Aspekt, dass man sich bedacht auswählt, wann du nach Hause gehst, wenn du nicht Hausgeburt machst oder nicht im Geburtshaus, sondern wenn du in der Klinik bist. Ich glaube, in der Klinik bleibst du normalerweise 5 Tage da und gehst am 5. Tag, weil da wird dann noch die U2 auch gemacht und dann kannst du gehen. Und es ist aber so, dass am 5. Tag oder am 6. Tag nach der Geburt der größte Hormonabfall von der Frau stattfindet, den es so gibt. Und da kommen ganz viele Gefühle hoch und ganz viele Emotionen und also deine Hormone sind einfach so krass durcheinander, wie sie sonst nie sind. Und da vielleicht auch zu gucken, vielleicht ist das da manchmal gar nicht der richtige Zeit. Also vielleicht geht man doch schon 1, 2 Tage früher nach Hause und macht dann irgendwie die U2 dann doch bei einem Arzt. Es gibt auch Ärzte, die besuchen dich zu Hause. Weil du sonst halt nach Hause kommst und auf einmal mit all dem alleine bist, in so einem Moment, wo du sowieso schon alles durcheinander hast mit deinen Hormonen. Also damit sich vielleicht einfach nochmal auch beschäftigen, wann ist der richtige Zeitpunkt nach Hause zu gehen. Weil als Frau, es passiert einfach super viel in deinem Körper, mit deinen Hormonen, nach der Geburt auch. Und das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Und wenn Emotionen da sind, wie Traurigkeit oder nicht einortbar Tränen, also Tränen sind gut, weil dann fließt auch die Milch. Und deswegen so, weine, wenn du weinen möchtest, hab alle Gefühle da, die sind einfach ganz natürlich. Ob du Angst hast, ob du glücklich bist, gibt's ja auch, ne? Da sich einfach auf alles einlassen.
Ja, auf jeden Fall. Auch das zuzulassen und zu wissen, dass es normal ist, ist auch wieder so eine Sache. Hat mir auch niemand gesagt, dass man da schon extreme Hormonschwankungen haben kann und man dann einfach total freudig ist und so viel Endorphine in sich hat und sich so freut und am nächsten Moment weint man einfach, weil das Kind weint und man nicht weiß, was man machen soll. Und das ist auch halt beim ersten Kind, glaube ich, schon extremer vielleicht. Und dass man sich dann darauf einlässt, dass alles gut ist. Und es ist ganz normal, dass halt einfach ein Auf und Ab ist
Ja, wir machen
normal.
am besten eine Folge zum Wochenbett, wenn du dann im Wochenbett warst. Oder?
Oh ja, das ist cool. Also ich werde auch immer noch was berichten.
Super.
Und jetzt haben wir noch nur noch die letzten Punkte. Mein Schwangerschaftsbrain ist langsam ausgereift. Ich bin etwas verzwickt in meinen. Wie ich mich ausdrücke. Also auf jeden Fall, Glaubenssätze finde ich auch super wichtig, so wie eben diese Musik-Playlists mit zum Beispiel einem Mantra oder irgendetwas, dass du es dir selber aufsprichst oder dass es jemand anderes dir aufspricht, dass du es anhören kannst und nicht lesen musst, weil ich glaube, wenn man Geburt dann auch richtig macht, also sollte man bei sich sein, da sollte man nicht irgendwas lesen müssen, sondern nur so sich berieseln lassen von positiven Glaubenssätzen. Genau. Das würde ich auch noch so vorher mir irgendwie irgendwo
Ja, das
runterladen.
ist doch ein schönes Schlusswort. sich ein tolles
Ja.
Mantra rauszusuchen, mit dem man sich wohlfühlt. Und dann, ja, freue ich mich auf den Geburtsbericht von dir und auf dein Wochenbett. Darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und jetzt hoffe ich, dass wir so unsere Sachen mitgeben, an die Hand geben konnten, was wir glauben, was wichtig sein kann für eine schöne Geburt, wie man sich sie so vorstellt.
Genau, auf jeden Fall könnt ihr eure Punkte damit
Genau.
ergänzen. Okay, und
Dankeschön,
macht's gut.
Karis. Ciao.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao.